Guten Morgen. Ich begrüße Sie zum dritten Sonntag in der Passionszeit mit dem lateinischen Namen Oculi. Das heißt Augen und steht in Psalm 25. Meine Augen sehen stets auf den Herrn. Damit ist die Blickrichtung für diesen Sonntag vorgegeben. Und auch der Wochenspruch betont die Ausrichtung auf Gott und sein Reich. Wer die Hand an den Pflug legt und zieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Aus Lukas 9, Vers 62. Auf den Herrn sehen, sich auf Gottes Reich ausrichten, das soll unser heutiges Thema sein. Wir werden hören, wie wir unser Leben an Gott orientieren können. Ein Anfang kann beten und loben sein. In der heutigen Fürbitte möchten wir besonders beten für die Angehörigen der Verstorbenen von Frau Corinna Stamm, Frau Christa Buchholz und Willi Heun. Gott loben und bitten wollen wir durch Lieder und Liturgie mit Andreas Schmitz, den wir jetzt schon gehört haben. Danke auch an das Technikteam und die Küsterin Regine Kleist, sowie Pfarrer Andreas Engelschalk und unseren heutigen Gemeindepraktikanten Tobias Schade, der den Predigtteil übernommen hat. Mein Name ist Elke Bornemann. Wir singen nun das erste Lied aus dem EG Plus, die Nummer 152, die Strophen 1 bis 4. Weise uns den Weg, Gott geh mit. Wir feiern diesen Gottesdienst im Namen des Vaters und des Sohnes und des Heiligen Geistes. Wir wollen beten mit den Worten des Psalm 34, die Nummer 718 im Gesangbuch, im Wechsel mit dem Lied aus dem evangelischen Gesangbuch, die Nummer 612. Ich beginne und Sie lesen die eingerückten Zeilen.
Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst, mit der du lebst. Fürchte dich nicht, gefangen in deiner Angst.
Ich will den Herrn loben alle Zeit. Sein Lob soll immer da in meinem Munde sein.
Meine Seele soll sich rühmen des Herrn, dass es die Elenden hören und sich freuen.
Preiset mit mir den Herrn und lasst uns miteinander seinen Namen erhöhen.
Als ich den Herrn suchte, antwortete er mir und er rettete mich aus aller meiner Furcht.
Fürchte dich nicht, getragen von deinem Wort, von dem du lebst, fürchte dich nicht, getragen von seinem Wort, von ihm lebst du.
Die auf ihn sehen, werden strahlen vor Freude, und ihr Angesicht soll nicht schamrot werden.
Einer im Elend rief, hörte der Herr und half ihm aus allen seinen Nöten.
Der Engel des Herrn lagert sich um die her, die ihn fürchten, und hilft ihnen heraus.
Schmecket und sehet, wie freundlich der Herr ist, wohl dem, der auf ihn trauet.
Fürchtet den Herrn, ihr seine Heiligen, denn die ihn fürchten, haben keinen Mangel.
Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für den du lebst. Fürchte dich nicht, gesandt in den neuen Tag, für ihn lebst du.
Reiche müssen darben und hungern, aber die den Herrn suchen, haben keinen Mangel an irgendeinem Gut.
Wenn die Gerechten schreien, so hört der Herr, und er rettet sie aus all ihrer Not.
Der Herr ist nahe denen, die zerbrochenen Herzens sind, und hilft denen, die ein zerschlagenes Gemüt haben.
Der Gerechte muss viel erleiden, aber aus alledem hilft ihm der Herr.
Der Herr erlöst das Leben seiner Knechte, und alle, die auf ihn trauen, werden frei von Schuld.
Kommt, lasst uns Gott loben und ihn anbeten. Gnädiger und barmherziger Gott, es ist der Sonntag Oculi, das bedeutet, meine Augen sehen stets auf dich, Herr. Gott, du weißt, wie schwer uns das in den vergangenen Tagen und Stunden oft gefallen ist. Du kennst unsere Fragen und Sorgen. Du siehst auch, wo wir dich und unsere Gemeinschaft aus dem Blick verloren haben und Gedanken und Herzen von ganz eigenen Bedürfnissen oder Ängsten wie gefangen waren. Alles, was wir mit uns tragen, bringen wir nun vor dich, und aus der Tiefe rufen wir zu dir, Herr, erbarme dich über uns. Hört den Gnadenzuspruch. Gott spricht durch den Propheten Jeremia, denn ich allein weiß, was ich mit euch vorhabe. Ich, der Herr, habe Frieden für euch im Sinn und will euch aus dem Leid befreien. Ich gebe euch wieder Zukunft und Hoffnung. Mein Wort gilt. Darum lobsinget dem Herrn, erhebet seinen heiligen Namen. Der Herr sei mit euch. Gott, unser Vater, bedrückt vom Elend unserer Zeit, kommen wir zu dir. Sieh auf die Not und Hilflosigkeit so vieler Menschen. Lass sie an ihrem Schicksal nicht zerbrechen. Stärke unter uns das Bewusstsein der Verantwortung füreinander, damit wir anfangen, brüderlich zu teilen und einander beizustehen. Gott, das bitten wir durch Jesus Christus, deinen Sohn, der mit dir und dem Heiligen Geist lebt und regiert von Ewigkeit zu Ewigkeit. Die Schriftlesung für den heutigen Sonntag entnehme ich dem 9. Kapitel des Lukas-Evangelium, die Verse 57 bis 62. Ich lese aus der neuen Luther-Übersetzung. Vom Ernst der Nachfolge. Und als sie auf dem Wege waren, sprach einer zu ihm: Ich will dir folgen, wohin du gehst. Und Jesus sprach zu ihm: Die Füchse haben Gruben und die Vögel unter dem Himmel haben Nester, aber der Menschensohn hat nichts, wo er sein Haupt hinlege. Und er sprach zu einem anderen: Folge mir nach. Der sprach aber: Herr, erlaube mir, dass ich zuvor hingehe und meinen Vater begrabe. Er aber sprach zu ihm: Lass die Toten ihre Toten begraben. Du aber geh hin und verkündige das Reich Gottes. Und ein anderer sprach: Herr, ich will dir nachfolgen, aber erlaube mir zuvor, dass ich Abschied nehme von denen, die in meinem Hause sind. Jesus aber sprach zu ihm: Wer die Hand an den Pflug legt und sieht zurück, der ist nicht geschickt für das Reich Gottes. Selig sind, die das Wort Gottes hören und bewahren. Amen. Auf Gottes Wort an uns wollen wir unseren christlichen Glauben bekennen und wem es möglich ist, stehe dazu auf. Wenn wir in unserer Gemeinde das Glaubensbekenntnis miteinander sprechen, dann wissen wir uns in besonderer Weise verbunden mit unseren Partnern in Tansania, Burkina Faso und in Betschala bei Bethlehem, in der Westbank Palästinas. So lasst uns jetzt gemeinsam sprechen. Ich glaube an Gott, den Vater, den Allmächtigen, den Schöpfer des Himmels und der Erde und an Jesus Christus, seinen eingeborenen Sohn, unseren Herrn, empfangen durch den Heiligen Geist, geboren von der Jungfrau Maria, gelitten unter Pontius Pilatus, gekreuzigt, gestorben und begraben, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten, aufgefahren in den Himmel. Er sitzt zur Rechten Gottes, des allmächtigen Vaters. Von dort wird er kommen, zu richten die Lebenden und die Toten. Ich glaube an den Heiligen Geist, die heilige christliche Kirche, Gemeinschaft der Heiligen, Vergebung der Sünden, Auferstehung der Toten und das ewige Leben. Amen. Sie dürfen sich wieder setzen und wir singen nun das nächste Lied zusammen aus dem EG. Die Nummer 5, EG Plus, die Nummer 15, die Strophen 1 bis 4, manches Holz.
Manches Holz ist Gnade sei mit euch und Friede von dem, der da war, der da ist und der da kommt. Lasst uns in der Stille um den Segen des Wortes Gottes bitten. Herr, dein Wort sei meines Fußes Leuchte und ein Licht auf meinem Weg. Amen. In unserem heutigen Predigttext geht es um einen Mann, der mit Gott schon viel erlebt hat. Er lebt zu einer Zeit in Israel, wo König Ahab mit seiner Frau Isabel regiert. Und damals gilt für den Götterkult, je mehr, desto besser, und Konkurrenz belebt das Geschäft. Es gibt nicht nur den Gott Israels, der sich an Mose offenbart hat, sondern es gibt auch Baal oder Aschera. Und die Israeliten, so beschreibt es die Bibel, dienten fröhlich allen. Und in diese Zeit tritt Elia, der Prophet, betet und sagt zu König Ahab: So wahr der Gott Israels lebt, es wird nicht mehr regnen, ehe ich es sage. Und es regnet nicht mehr. Und das Land hungert. Und Elia lebt in dieser Zeit bei einer Witwe. Und während er bei dieser Witwe lebt, hungert die Witwe nicht, denn ihr Essen geht nicht zur Neige. Und als ihr Sohn stirbt, belebt Elia ihn wieder zum Leben. Und nach geraumer Zeit versammelt Elia die Israeliten auf dem Karmel und schlägt ihnen vor: Lasst uns doch mal schauen, wer der wahre Gott ist. Der nämlich, der sein Opfertier mit Feuer selbst in Brand stecken kann. Vielleicht kennen Sie die Geschichte. Es ist der Gott Israels, der sich Mose offenbart hat, der dies vermag. Feuer fällt vom Himmel, verzehrt das Opferfleisch und Elia hat gewonnen. Das Volk betet wieder neu den Gott Israels an und Elia sagt in der Siegesstimmung zu den Israeliten: Ergreift die 450 Propheten Baals, lasst sie nicht entkommen. Das Volk lässt sich das nicht zweimal sagen, ergreift die Propheten und Elia ergreift das Schwert und schlachtet alle ab. Und dann betet Elia und es regnet wieder in Israel. Und in diese Situation, quasi da, wo in einem guten Actionfilm der Abspann kommen würde, dahin rein spricht unser Predigttext aus 1. Könige 19, die Verse 1 bis 13a.
Und Ahab berichtete Isabel alles, was Elia getan hatte und wie er alle Propheten mit dem Schwert umgebracht hatte. Da sandte Isabel einen Boten zu Elia und sprach: Die Götter sollen mir antun, was immer sie wollen. Morgen um diese Zeit werde ich dich so zurichten, dass du bist wie einer von ihnen. Und als er das sah, machte er sich auf und lief um sein Leben. Und er kam nach Beersheba, das zu Juda gehört, und dort ließ er seinen Burschen zurück. Er selbst aber ging in die Wüste, eine Tagesreise weit. Und als er dort war, setzte er sich unter einen Ginsterstrauch und wünschte sich den Tod. Und er sprach: Es ist genug, Herr. Nimm nun mein Leben, denn ich bin nicht besser als alle meine Vorfahren. Dann legte er sich hin und unter einem Ginsterstrauch schlief er ein. Aber plötzlich berührte ihn ein Bote und sprach zu ihm: Steh auf, iss. Und als er hinsah, siehe, da war an seinem Kopfende ein geröstetes Brot und ein Krug mit Wasser. Und er aß und trank und legte sich wieder schlafen. Der Bote des Herrn aber kam zum zweiten Mal und berührte ihn und sprach: Steh auf, iss, denn der Weg, der vor dir liegt, ist weit. Da stand er auf und aß und trank, und durch diese Speise wieder zu Kräften gekommen, ging er 40 Tage und 40 Nächte lang bis zum Gottesberg Horeb. Und dort kam er zu einer Höhle, und er übernachtete dort. Und sieh, da erging an ihn das Wort des Herrn, und er sprach zu ihm: Was tust du hier, Elia? Und er sprach: Ich habe wahrlich geeifert für den Herrn, den Gott der Heerscharen. Denn die Israeliten haben deinen Bund verlassen, deine Altäre haben sie niedergerissen und deine Propheten haben sie mit dem Schwert umgebracht. Und ich allein bin übrig geblieben. Sie aber haben danach getrachtet, mir das Leben zu nehmen. Da sprach er: Geh hinaus und stell dich auf den Berg vor den Herrn und sieh. Da ging der Herr vorüber. Und vor dem Herrn her kam ein großer und gewaltiger Sturmwind, der Berge zerriss und Felsen zerbrach. In dem Sturmwind aber war der Herr nicht. Und nach dem Sturmwind kam ein Erdbeben, in dem Erdbeben aber war der Herr nicht. Und nach dem Erdbeben kam ein Feuer, in dem Feuer aber war der Herr nicht. Nach dem Feuer aber kam das Flüstern eines sanften Windhauchs. Als Elia das hörte, verhüllte er sein Angesicht mit seinem Mantel. Da ging er hinaus und trat an den Eingang der Höhle. Und sieh, da sprach eine Stimme zu ihm: Was tust du hier, Elia?
Eine Geschichte mit einem ganz besonderen Spannungsbogen. Ein Spannungsbogen, dem ich mit Ihnen in der heutigen Predigt ein bisschen genauer auf den Zahn fühlen möchte. Ich denke, es ist ein Spannungsbogen, der sich aus drei Perspektiven betrachten lässt. Ein Spannungsbogen des menschlichen Lebens, ein Spannungsbogen des Weltgeschehens und ein Spannungsbogen des Heilswillen Gottes. Und bevor wir hineingehen in diesen Spannungsbogen, möchte ich dem gerne einen Namen geben. Und zwar: Gott ist noch nicht fertig. Gott ist noch nicht fertig. Im persönlichen Leben. Ich meine, Elia hat alles Recht der Welt zu sagen: Gott, ich habe jetzt wirklich viel gemacht. Ich habe wirklich viel geeifert für den Herrn und ich bin am Ende. Es reicht doch jetzt mal. Was habe ich nicht alles gemacht? Wieso bin ich immer noch in Lebensgefahr? Wieso sind immer noch Leute in mir her? Wieso muss ich mich immer noch anstrengen? Solche oder ähnliche Momente, meine ich, sind gar nicht so selten und auch uns vermutlich nicht so fremd. Momente, in denen die Kräfte zur Neige gehen und in denen man vor dem Berg, der vor einem liegt, gar nicht so recht weiter weiß. Elia ist richtig am Boden. Und ich meine, das merkt man daran, dass er in der Erschöpfung bestimmte Symptome, die ich aus meinem eigenen Leben oder aus dem Leben anderer kenne, gar nicht an den Tag legt. Es gibt gar keinen Kampf gegen die Erschöpfung, kein irgendwie geartetes, vielleicht sogar geistliches Ringen, kein Fragen an Gott: Was soll ich jetzt nur tun? Keine Bitte um Kraft, nicht mal die Bitte um Veränderung oder um ein Wunder. Einfach nur die Bitte um das absolute Ende, um den Tod. Es reicht doch jetzt. Und Gott reagiert auf diesen Moment, denn Gott ist noch nicht fertig. Ich finde es an dieser Stelle spannend, sich selber zu fragen, was würde man selber in so einer Situation von Gott für eine Reaktion erwarten? Wenn man selber am Ende seiner Kräfte ist, vielleicht ist man nicht gerade in Lebensgefahr, aber einfach am Ende. Was erwartet man? Einen Gott, der weint, vielleicht sogar einen, der sich entschuldigt oder der endlich wieder Taten folgen lässt. In der Geschichte entdecken wir einen Gott, der eine ganz besondere Art und Weise hat, zu trösten. Er lässt Elia klagen. Elia darf sich den Tod wünschen, ohne irgendwelche Konsequenzen zu befürchten. Und er gibt Elia Schlaf und Essen und Schlaf und Essen. Und dann gibt er ihm sogar die Zeit, 40 Tage lang zu ihm zu laufen, auf diesen Berg. Und dort angekommen, darf er nochmal schlafen. Und dann wird er gefragt, was machst du hier? Gott fragt Elia, was los ist, und Elia darf antworten. Und dann begegnet er ihm als Windhauch. Und Elia reagiert, und Gott fragt ihn wieder, was los ist, und Elia antwortet wieder. Und, das haben wir jetzt nicht gehört, aber die Geschichte nimmt da eine ganz unerwartete Wendung. Nachdem Elia geantwortet hat zum zweiten Mal, sagt Gott ihm einfach, was er jetzt wieder machen soll. Geh dahin, salb den zum König, dann kannst du noch den zum Propheten salben, und außerdem habe ich noch das und das für dich vorbereitet. Und das Erstaunliche, finde ich, ist, dass es funktioniert. Elia hat wieder Kraft, Elia marschiert wieder los. Die Geschichte, die wir gehört haben, hat Elia zum Trost gereicht. Dem lebendigen Gott zu begegnen, sein sanftes Säuseln zu spüren, hat ihm mehr Kraft gegeben als alle Wunder und alle Erlebnisse, die er vorher hatte. Spannend, oder? Der zweite Spannungsbogen, das Weltgeschehen. Elias politische Situation ist zum Heulen, finde ich, findet er wahrscheinlich auch, so zumindest in unserer Geschichte. Eine Königin, ein ganzes Königreich trachtet nach seinem Leben und alle Bemühungen, wirklich etwas zu verändern, scheinen zu scheitern. Alle Wunder sind wie verpufft. Die Königin macht weiter. Die Soldaten verfolgen ihn immer noch. Seine Mitstreiter sind schon lange tot und er ist am Ende seiner Kräfte. Kennen Sie das? Wenn die Wogen der Geschichte des Weltgeschehens sich auftürmen und über einem zusammenzubrechen drohen. Und wenn alles, was einem lieb und teuer ist, den Bach runterzugehen scheint. Oder wenn man unfassbarem Leid konfrontiert ist, an dem man schlicht und ergreifend nichts ändern kann, weil es die Dimensionen des eigenen Lebens und die eigenen Anstrengungen übersteigt. Es gibt in der Geschichte und in der Gegenwart, meine ich, unendlich viele Beispiele, die für eine solche Woge herhalten können. Wonach fragen Sie in einer solchen Situation, wenn die Welt den Bach runtergeht? Vielleicht nach einem Wunder, vielleicht nach mehr Engagement, nach einer Bewegung. Oder vielleicht schimpfen Sie auf Gott oder auf die Menschen, die an diesem Unheil tatkräftig mitwirken. Falls es so ist, sind Sie in guter Gesellschaft. Elia hat das alles auch durchgemacht, hinter sich. Wunder, Engagement, Spott gegen falsche Propheten und Klage an Gott. Es reicht doch jetzt. Lass mich sterben, lass es gut sein. Aber selbst nach all dem ist Gott nicht fertig. Weder mit der Welt noch mit Elia. Was also gibt Gott in solch eine verzweifelte, vielleicht sogar in unsere Situation? Und die Geschichte, meine ich, erzählt von Wundern, von Engagement und von Gottes und menschlichem wunderbaren Handeln. Und doch ist das nicht der Kern des Wandels, nicht das, was Elia in dieser Situation wieder auf Spur bringt. Es ist nicht das Beben, nicht der Wind, nicht das Feuer, auch nicht das gute Essen oder die Klage Elias, sondern es ist dieser sanfte Hauch, diese Begegnung mit dem Geist Gottes, mit dem, was Leben schenkt. Und dann geht Elia wieder los, schafft, erlebt Wunder und kämpft. Aber im Kern der großen Veränderungen, auch in der Weltgeschichte, steht Gottes leiser, säuselnder Geist, der Elia begegnet. Und ein drittes, ein dritter Spannungsbogen, eine dritte Perspektive auf diesen besonderen Spannungsbogen. Elia wünscht sich den Tod. Der Wunsch bleibt ihm unerfüllt. Er stirbt nicht. Er stirbt nicht in unserer Geschichte und er stirbt nicht im nachfolgenden Handeln. Elia gehört zu den ganz wenigen Menschen in der Bibel, die ohne Tod zu Gott kommen. Es heißt, er wird von einem feurigen Wagen gen Himmel getragen. Leider konnte das nur Elisa sehen und der war nicht so wortgewaltig, deswegen ist das die einzige Formulierung, die wir haben. Vorhin sagte ich, Elia wünscht sich den Tod, das absolute Ende. Und zu der Zeit ist der Tod das Ende. Es gibt nicht die Perspektive darüber hinaus, warum auch das menschliche Leben endet, das Wirken eines Menschen endet. Und so ist es nicht verwunderlich, dass als Elias Leben so merkwürdig nicht endet, es in der prophetischen Tradition des alten Israels die Erwartung gibt, es ist noch nicht vorbei. Gott ist noch nicht fertig, Elia kommt wieder und wirkt wieder. Das hat auch Jesus von Nazareth geglaubt. Der hat nämlich, so das Matthäusevangelium, auf Elia Bezug genommen und gesagt, den ihr Johannes der Täufer nennt, er ist Elia, der da kommen soll. Laut Jesus kam Elia wieder und hat immer noch geeifert und gekämpft. Und diesmal ist er gestorben. Und auch Jesus von Nazareth, der ja schon angetan war von dem, wie Johannes der Täufer unterwegs war, hat auch geeifert und gekämpft und verkündigt und ist gestorben. Aber Gott ist noch nicht fertig. Und Gott hat Jesus Christus zurück ins Leben gerufen. Das, was bei Elia als letztes absolutes Ende galt, was er sich gewünscht hat als das Ende, ist nicht eingetreten. Denn Gott ist in dieser Geschichte noch nicht fertig. Sondern das Ende, das sich Elia gewünscht hat, findet ein Ende. Der Tod ist besiegt, Jesus Christus lebt und in ihm sollen auch wir leben. Auch in unserem Tod ist Gott mit uns noch nicht fertig. Was sollen wir nun tun nach dieser Geschichte? Sie zu hören und zu bewahren, scheint mir ein erster guter Schritt zu sein. Zu reflektieren und zu besprechen, was der Prediger heute Gutes und Schlechtes gesagt hat und das Gute zu behalten, das scheint mir ein weiterer guter Schritt zu sein. Zu einem dritten möchte ich Sie einladen für diese Woche. Lassen Sie sich von Gott einmal fragen, was machst du hier? Diese Frage, die Elia zweimal über sich ergehen lassen musste, lassen Sie die auch mal über sich ergehen. Was machst du hier? Und antworten Sie. Erzählen Sie Gott, in welchem Spannungsbogen Sie gerade stehen oder was Sie gerade bewegt. Und dann schauen Sie, was er tut. Vermutlich was ganz anderes als das, was wir erwarten. Vielleicht ist es wahrnehmbar, vielleicht ist es auch wirklich nur sehr schwer wahrnehmbar. Aber eine Sache kann ich Ihnen versprechen. Er wird handeln, denn er ist der lebendige Gott. Und der Friede Gottes, der höher ist als alle unsere Vernunft, der bewahre unsere Herzen und Sinne in Christus Jesus. Amen.
In den vergangenen Wochen haben wir Abschied genommen von drei Gliedern unserer Gemeinde. Wir wollen jetzt in der Fürbitte ihrer gedenken. Ich darf Sie bitten, dazu aufzustehen. Wir denken im Gebet an Christa Buchholz, geborene Glauer. Sie wurde geboren am 19. Dezember 1938 und ist verstorben am 24. Februar diesen Jahres im Alter von 83 Jahren. Das Bibelwort, das uns begleitet hat, steht in Psalm 31, Vers 16: Meine Zeit steht in deinen Händen. Wir bringen vor Gott Corinna Stamm, geboren am 21. Juli 1984 und am 20. Februar diesen Jahres verstorben, im Alter von 37 Jahren. Das Bibelwort steht in Jesaja 43, Vers 1: Fürchte dich nicht, denn ich habe dich erlöst. Ich habe dich bei deinem Namen gerufen, du bist mein. Und wir denken an Willi Heun. Er wurde geboren am 19. Dezember 1934 und ist am 1. März diesen Jahres gestorben, im Alter von 87 Jahren. Das Bibelwort steht in Psalm 27, Vers 14: Harre des Herrn, sei getrost und unverzagt und harre des Herrn. Lasst uns beten. Gott, du bist der Horizont unseres Lebens. Du bist da, wenn unser Leben beginnt. Du wartest auf uns, wenn es zu Ende geht. Wir denken vor dir an Christa Buchholz, Corinna Stamm und Willi Heun, die gestorben sind. Du weißt, wie sie gelebt haben und wie die Jahre sie geprägt haben. Dankbar erinnern wir uns an gute Zeiten, die ihnen geschenkt waren. Uns stehen auch vor Augen die leidvollen Tage, die sie durchlebt haben. Wir befehlen Christa Buchholz, Corinna Stamm und Willi Heun deine Liebe und Treue an. Uns aber mach fähig, einander zu trösten und zum Leben aufzurichten. Lass Zeichen der Liebe unter uns geschehen und gib unserem Leben Ziele, die uns froh und zufrieden machen. Amen. Wir singen die vierte Strophe. Ordne unseren Gang.
Ordne unseren Gang, Jesu lebenslang, führst du uns durch raue Wege, gibst du auch die nöt'ge Pflege. Tu uns nach dem Lauf deine Türen auf.
Gott, wir sind erschrocken, ängstlich und wütend. Die Nachrichten aus der Ukraine und die Bilder vom Krieg, Zerstörung und Flucht sind unbegreiflich, dunkel und bedrohlich. Wir sorgen uns, Gott, um die Menschen im Kriegsgebiet, die Menschen auf der Flucht. Ihre Ängste können wir nur erahnen. Du kennst ihre Not. Schütze ihr Leben und schenke ihnen Zukunft. Wie der Krieg in Europa. Das fühlt sich an, als ob manches, was wir für sicher hielten, in sich zusammenbricht. Wir suchen nach etwas, an dem wir uns festhalten können. Du, unser Gott, hast uns versprochen, Berge mögen wohl weichen und Hügel wanken, aber meine Treue wird nicht von dir wanken und mein Bund des Friedens nicht hinfallen. Lass deine tiefe Liebe in uns allen Kraft entfalten, dass der Himmel aufbricht, dass das Kleine aufblüht, dass sich die Erde wandelt. Schenke unserem Frieden Kraft, im Kleinen wie im Großen. Und alles, was uns sonst auf dem Herzen liegt, legen wir hinein in das Gebet, das Jesus Christus uns gelehrt hat. Vater unser im Himmel, geheiligt werde dein Name. Dein Reich komme, dein Wille geschehe, wie im Himmel, so auf Erden. Unser tägliches Brot gib uns heute und vergib uns unsere Schuld, wie auch wir vergeben unseren Schuldigern. Und führe uns nicht in Versuchung, sondern erlöse uns von dem Bösen. Denn dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Amen. Bitte nehmen Sie wieder Platz. Wir singen das Lied 435. An dieser Stelle werden wir auch in den kommenden Wochen um den Frieden in der Welt bitten. Dona nobis pacem, und wer sich gesanglich traut, singt einfach kreuz und quer durcheinander.
Folgende Informationen und Termine möchte ich Ihnen noch mitgeben. Für heute Nachmittag laden wir alle Kinder ab 4 Jahren herzlichst ins Gemeindezentrum ein. Der Event Kindergottesdienst findet dort von 15 bis 17 Uhr statt. Wir wollen beten für die Situation in der Ukraine. Herzliche Einladung zum Gebet am Mittwochmorgen um 7 Uhr hier in der Kirche. Weiterhin laden Sie die Glocken jeden Tag um 13.05 Uhr ein, um im Gebet innezuhalten. Es gibt Nachrichten der Vereinsgemeinschaft Nauheim zum aktuellen Geschehen in der Ukraine. das ich gerne an Sie weitergeben möchte. Ab nächster Woche werden viele Geflüchtete, vor allem Frauen und Kinder, vorübergehend in der Sporthalle der August-Bebel-Schule untergebracht werden. Viele haben kaum etwas auf die Flucht mitnehmen können. Wir möchten seitens der Vereinsgemeinschaft, der evangelischen Kirchengemeinde und des Ortsbeirats unterstützen und im Laufe der nächsten Woche eine erste Sammelaktion in Nauenheim organisieren. Gebraucht werden gut tragbare Kleidung, Schuhe, Spielsachen, Stifte und Malbücher. In den nächsten Tagen klärt sich, wie dies organisiert und wo gesammelt bzw. gelagert werden kann. Damit die geflüchteten Menschen nicht so lange in der Sporthalle verweilen müssen, werden auch Wohnungen gesucht, kurzfristig. Wer hierzu Informationen hat, gebe dies an uns weiter. Wir wiederum geben alle Informationen, die wir erhalten, auf der Homepage oder auf Instagram und Facebook bekannt. Natürlich können Sie sich aber auch gerne zu den Bürozeiten im Gemeindebüro melden. Die Kollekte des vergangenen Sonntags betrug insgesamt 170 Euro. Allen herzlichen Dank, die dafür gespendet haben. Die Kollekte diesen Sonntags ist für die Notfallseelsorge bestimmt und wir empfehlen Ihnen diese Spende an, die die Fortbildung von Haupt- und Ehrenamtlichen in der Notfallseelsorge ermöglicht und durch die Teilnahme an Aufbaukursen, den Besuch von Bundeskongressen oder anderen ausgewählten Maßnahmen. Herzliche Einladung zum Gottesdienst am kommenden Sonntag mit Pfarrer Andreas Engelschalk und Vorstellung der diesjährigen Konfirmandinnen und Konfirmanden. Alle anderen regelmäßigen Termine entnehmen Sie bitte dem kommunalen Blättchen, dem Gemeindebrief oder unserer Internetseite. Und nun stellen wir uns noch unter den Segen Gottes.
So geht nun hin in diesen Tag und in die kommende Woche mit dem Segen unseres Gottes. Gott, der Herr, segne dich und behüte dich. Er lasse leuchten sein Angesicht über dir und sei dir gnädig. Er erhebe sein Angesicht auf dich und gebe dir Frieden. Bitte nehmen Sie noch einmal Platz.